Der Iran arbeitet intensiv an einer Atombombe. Ist er erfolgreich, könnten andere Staaten in der Region nachziehen. Aber nicht nur im Nahen, sondern auch im Fernen Osten gewinnen solche Diskussionen an Fahrt. Ein Gespräch über Voraussetzungen und Hintergründe der kommenden potenziellen Atommächte. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Es ist Freitag, der 19. Februar. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Um die Atomwaffenabrüstung ist es nicht gut bestellt. Einen Abrüstungsvertrag hat Ex-US-Präsident Donald Trump aufgekündigt. Den letzten Vertrag hat sein Nachfolger Joe Biden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kurz vor Ablauf gerade noch verlängert. Gleichzeitig geben die USA, Russland, aber auch China, Indien und Pakistan viel Geld für die teure Modernisierung ihrer Arsenale aus. Russland hat möglicherweise sogar schon neue Kernwaffen getestet und die Vereinigten Staaten wollen 100 Milliarden in eine ganz neue Atomrakete investieren. Die Zeichen sind klar und sie stehen nicht auf Abrüstung. Der Iran arbeitet aktuell als 10. Staat der Welt weiter auf eigene Kernwaffen hin und das verleitet andere Regierungen ebenfalls laut darüber nachzudenken. Moritz Kütt würde vor allem einen Staat im Auge behalten.
Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber wenn ich wetten müsste, am ehesten vielleicht die Türkei. Das wäre im Moment mein erster Tipp.
Moritz Kütt ist Physiker am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg und beschäftigt sich mit der Frage, wie Kernwaffen am besten abgerüstet werden und wie wir das auch überprüfen können. Die Türkei hat ja als potenzielle Atommacht in 20 oder 30 Jahren auf dem Zettel. Weil der türkische Präsident Erdogan kein Hehl daraus macht, dass er gerne Atomwaffen hätte. Es sei inakzeptabel, dass manche Länder über Atomraketen verfügen, die Türkei aber nicht, hat er im September 2019 bei einem Wirtschaftsgipfel gesagt. Die Gründe für diesen Wunsch sind vielfältig, sagt Moritz Kütt. Die Türkei ist von vielen potenziellen Konfliktherden umgeben. Syrien zum Beispiel liegt vor der Haustür, Saudi-Arabien ist nicht weit entfernt. Der Iran, dem ebenfalls sehr große Ambitionen auf Atomwaffen nachgesagt werden, auch nicht. Aber auch in der anderen Richtung knistert es.
Die Türkei ist in der NATO gleichzeitig noch, hat aber auch da ihre Konflikte, wie wir jetzt gesehen haben, mit Griechenland und steht sozusagen sowohl wirtschaftlich als auch intellektuell so einer Kernwaffe relativ nahe. In der Türkei wird gerade ein Kernreaktor gebaut. Das ist zwar noch weit weg von Kernwaffen, aber sozusagen der erste Schritt dahin, dass man eben zivile Kernenergie nutzt, ist oft der Einstieg in ein Kernwaffenprogramm.
Auf Hilfe aus den USA darf der türkische Präsident bei der Entwicklung einer Kernwaffe nicht hoffen. Sein Land habe sowohl Donald Trump als auch dessen Amtsvorgänger Barack Obama um intelligente Bomben gebeten, hat Erdogan bei der Rede 2019 erzählt. In beiden Fällen hätten die US-Präsidenten aber abgelehnt. Darum werde die Türkei die Bombe nun selbst bauen, hat er angekündigt. Mitstreiter dafür gibt es auch ohne die USA genug. Die Türkei kauft nämlich nicht nur von NATO-Verbündeten Raketen, sondern auch von China. Kurz vor Weihnachten gab es ein hochrangiges Treffen mit pakistanischen Militärs und der erste Kernreaktor des Landes wird von Russland gebaut. Die türkische Regierung knüpft allerhand Kontakte mit allerhand Kernwaffenstaaten. Das beruhigt nicht nur das Wohlbefinden, sondern stärkt auch das Ego. Denn bei der Entwicklung von Kernwaffen spielen nicht nur Sicherheitsbedenken eine Rolle. Atombomben garantieren einen Platz in der ersten Reihe der Geopolitik.
Im Prinzip schon, ja. Also ich habe tatsächlich mal auf einer Tagung einen indischen Professor getroffen. Es war eine Tagung, in der es um Verbreitung von Kernwaffen ging. Und er sagte mir, ja, wissen Sie was, ich wäre nie zu dieser Tagung eingeladen worden, hätte Indien keine Kernwaffen gehabt. Er selbst hat die Kernwaffen trotzdem abgelehnt. Aber das ist sicherlich eine der treibenden Kräfte oder zumindest was Staaten am Ende dann auch noch dazu antreibt, sowas zu entwickeln.
Noch beschränken sich die Pläne in der Türkei auf die sehr deutlichen Aussagen des türkischen Präsidenten. Technisch gesehen ist das Land sehr weit von einem Kernwaffenprogramm entfernt, sagt Moritz Kütt. Dafür braucht man spaltbare Materialien wie Plutonium oder hoch angereichertes Uran, die in der Natur nicht vorkommen. Sie müssen in einer Urananreicherungsanlage oder in einer Wiederaufbereitungsanlage produziert werden.
Die Türkei hat bisher keine solche Anlagen und auch noch keine Pläne geäußert, solche Anlagen zu bauen. Und in der Regel dauert es einige Jahre, solche Anlagen zu bauen. Letzten Endes muss man aber auch sagen, die erste Kernwaffe, die entwickelt wurde, wurde in 3 Jahren entwickelt, zu einer Zeit, zu der es noch nicht mal einen Computer gab in den USA. Also das ist im Prinzip immer sozusagen das maximale Limit. Wenn jemand das wirklich will, geht es sicherlich auch schnell.
Ein Zeitplan, der auch anderen Ländern Hoffnung machen dürfte. Denn wenn sich die Türkei vom Iran bedroht fühlt, trifft das auf den Erzfeind von Teheran erst recht zu. Saudi-Arabien setzt wie so viele andere Staaten auf Kernenergie. Bis 2038 will Kronprinz Mohammed bin Salman mindestens 16 Kernkraftwerke bauen lassen. Die Grenze zwischen ziviler und militärischer Nutzung ist aber schwimmend. Wer eine Bedrohung sucht, sollte aber nicht nur in den Nahen Osten blicken. Auch der Ferne Osten hält Atomwaffenkandidaten bereit. Der britische Economist wirft mit Südkorea und Japan zwei in den Raum, die in solchen Diskussionen eher selten eine Rolle spielen. Beide haben aber ein immer selbstbewussteres Nordkorea vor der Haustür.
Sicherlich ist es für beide Länder eine Bedrohung. Auch Japan ist von Nordkorea nicht wirklich weit weg. Die Nordkoreaner haben auch gezeigt, dass sie zumindest in begrenztem Maße Raketen starten lassen können, die Kernwaffen beispielsweise nach Südkorea oder auch nach Japan transportieren können. Für Japan ist aber sicherlich auch China, wo es ja auch immer noch ungelöste Grenzkonflikte mit China gibt. Das Gleiche gilt aber sicherlich auch für Südkorea. Also auch Südkorea, für die ist nicht der einzige mögliche Gegner Nordkorea, sondern eben auch die Region in Südostasien.
Gerade die Nennung von Japan überrascht. Das Land der aufgehenden Sonne hat am Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute als einziges erfahren, welche Folgen ein Atombombenangriff hat. Daraufhin hat sich Japan dem Pazifismus verschrieben und beschlossen, nie selbst Kernwaffen zu besitzen, geschweige denn einsetzen zu wollen. Das Argument des Economist ist aber trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Die USA sind die Schutzmacht von Südkorea und Japan. Greift der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Seoul oder Tokio mit einer Atomwaffe an, feuern die USA auf Pyongyang zurück. Das ist der Deal. In den letzten Jahren hat dieses Versprechen aber an Gewicht verloren. Denn Nordkorea kann mit seinen Raketen mutmaßlich auch die US-Westküste erreichen. Feuern die USA auch dann zurück, wenn ein Gegenschlag auf San Francisco oder Los Angeles droht? Diese Frage stellen sich Politik und Gesellschaft in Südkorea und Japan immer häufiger. Sie müssen geopolitische Realitäten anerkennen. Den Grundstein für Atomwaffen haben beide Staaten schon längst geschaffen.
Japan und Südkorea sind beides große Player in der zivilen Kernenergie. Also beide Länder haben eine große Zahl von Kernreaktoren, die Elektrizität produzieren und damit auch die Technologie, die man braucht. Das ist immer das Problem, das geht quasi miteinander einher. Die Technologie ist exakt die gleiche. Die Urananreicherung braucht man auch für zivile Kernenergie, und das Wissen, was man in einem Kernreaktor quasi erlernt, kann man dann dazu benutzen, eben auch Plutonium zu produzieren. Und das machen beide Staaten schon seit vielen Jahren.
Die japanische Zivilgesellschaft setzt sich nach wie vor gegen Atomwaffen und führt den neuen Atomwaffenverbotsvertrag ein. Der wird von den Atommächten sowie von mehreren NATO-Staaten wie Deutschland allerdings boykottiert. Auch die japanische Regierung hat ihn nicht unterzeichnet, denn 2017 haben zwei nordkoreanische Raketen bei Testflügen japanisches Gebiet überquert. Das ändert die Perspektive. Früher wurde das Thema Atomwaffen nur in sehr kleinen und konservativen Kreisen angesprochen. 75 Jahre nach den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki findet die Diskussion plötzlich öffentlich statt.
Es sind aber auch beides Demokratien, die sich auch gegen Kernwaffen ausgesprochen haben. Die Südkoreaner, weil sie Verträge mit den Amerikanern eingegangen sind, die Japaner, weil die Amerikaner sie mal mit Kernwaffen attackiert haben. Diese Politik wirklich umzusetzen, davon abzurücken, geht letzten Endes nur, wenn man sich entweder die Bevölkerung davon überzeugen kann oder sich über die Bevölkerung hinwegsetzt. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig, dass das passieren könnte.
Das wahrscheinlichste Szenario für eine Bewaffnung von Südkorea und Japan, das Kernwaffenexperten beschreiben, ist gleichzeitig ein sehr unwahrscheinliches. Es sieht nämlich so aus, dass Südkorea sich so sehr von Nordkorea bedroht fühlt, dass es aus dem Atomwaffensperrvertrag austritt und nach einer eigenen Bombe strebt. Oder sich mit Nordkorea wieder vereinigt und das vorhandene Arsenal übernimmt. Tritt dieser Fall ein, würde sich mutmaßlich auch Japan vom Pazifismus abwenden und nach der mächtigsten Waffe der Welt streben. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.